Moin, moin, Hamburg!
Sie hören den Podcast vom Hamburger. Der Hamburger, das größte Magazin der Stadt im Coffee-Table-Format, erscheint seit 2008 und stellt Ihnen in jeder Ausgabe die Menschen vor, die Hamburg zu diesem besonderen Ort machen. Immer mit besten Texten und schönsten Fotos. Einige dieser Menschen lassen wir in diesem Podcast zu Wort kommen. Den aktuellen Hamburger finden Sie überall im Handel und natürlich auch im Internet unter www.derhamburger.info. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ja, moin mein Hamburg. Willkommen zu einer neuen Folge von der Hamburger Podcast. Mein Name ist Regine Marxen und ich befinde mich heute an einem sehr besonderen Ort. Es ist ein bisschen schade, dass alle, die hier zuhören, das eigentlich nicht so sehen können, was ich hier sehe, weil es ist ein wunderschöner Raum, voll mit wunderschönsten Kiezrequisiten. Ich bin hier zu Gast im St. Pauli Museum und vor mir sitzt einer, der den Kiez kennt wie seine Westentasche, der weiß, wie dieses Herz schlägt hier auf dem Kiez, der bei dem Jimi Hendrix auf dem Sofa pennte, habe ich gelesen, der die Beatles persönlich gekannt hat, der, glaube ich, sogar in den 27. Geburtstag mit John Lennon hineinfeierte, der die St. Pauli-Nachrichten gegründet hat. Günter Zint, hallo.
Ja, hallo, herzlich willkommen.
Ich bin ganz froh, wir sind beim Du, weil ich im Vorfeld eines Interviews, das du Simone gegeben hast für der Hamburger, ganz frisch in der aktuellen Ausgabe, die gerade erschienen ist im Mai 2019, Der hast du verraten im Interview, dass du Menschen, die du nicht magst, gerne siehst. Und insofern bin ich froh, dass wir hier gleich mit dem Du loslegen.
Jeder hat die Chance, bei mir mit dem Du anzufangen. Wenn sich da eine Schieflage ergibt, dann gehe ich in Sie über und dann weiß derjenige, er hat verkackt.
Oh, ich hoffe so, dass wir nicht beim Sie ankommen in diesem Gespräch.
Warten wir es
ansonsten,
ab.
Ansonsten sind alle live dabei. Ich meine, vielleicht ist das auch für den einen oder anderen ganz spannend.
Warten wir es ab.
Damit möchte ich ganz gerne einsteigen, ich war bei der Präsentation deines aktuellen Buches Wilde Zeiten. Das ist das aktuellste, ein bisschen schon wieder mittendrin bei dem nächsten Buch. Das werden wir nachher nochmal...
Das ist schon wieder das nächste da.
Das nächste ist schon wieder, aber es ist noch nicht gedruckt, oder?
Das ist in einer kleinen Auflage vom Museum gedruckt, aber wir geben es jetzt auch noch in den Verlag.
Okay.
Das erscheint noch in dem Dölling und Galitz Verlag.
Okay, dann sei mir verziehen, dass ich das noch nicht in den Händen hielt. Das letzte, was ich von dir sah, war Wilde Zeiten und jetzt auch im aktuellen Hamburger drinnen. Es sind tolle Fotos, Studentenrevolution, Demonstrationen, die Beatles-Zeit, die Beat-Zeit hier in Hamburg, Kiezgrößen. Und ich habe mich gefragt, jemand, der so viel erlebt hat und der auch in dem Buch schreibt, damals war eigentlich immer irgendwo eine Demonstration. Da habe ich mich gefragt, wie fühlen sich die Zeiten heute für dich an?
Naja, jeden Freitag haben wir jetzt auch Demonstrationen. Da bin ich auch ziemlich jeden Freitag mit dabei.
Ja.
Bei den Schülerdemonstrationen. Und ich hoffe, dass daraus auch eine größere Bewegung entsteht. Die Opas und Omas gegen rechts haben sich schon mit angeschlossen. Und wir haben so eine Gruppe von Alt-68ern, SDSlern, die sich immer wieder trifft jetzt. Und wir haben uns mit denen auch schon solidarisiert. Ich hoffe, dass daraus ein neues 68 entsteht.
Glaubst du, das hat die Kraft?
Also momentan sieht es so aus. Also denen geht noch nicht die Luft aus. Die haben jedes Mal ein paar tausend Schüler hier in Hamburg auf der Straße, jeden Freitag.
Ja, das ist die neue Generation, die da kommt. Heißt, da setzt, siehst du persönlich Hoffnung. Sind dir die anderen zum Demonstrationsmüde geworden?
Naja, ich habe 5 Kinder und 4 Enkelkinder. Ich bin immer noch mit jungen Demonstranten in der eigenen Familie konfrontiert. Also mein Sohn ist bei Attac und bei verschiedenen politischen Geschichten. Tochter, die hat mal mitgemacht bei den Rosa-Luxemburg-Tagen. Und ich bin im Grunde genommen Berufsdemonstrant. Ich musste ja auf jede Demo gehen. Ich habe ja früher mal beim Spiegel gearbeitet, ein paar Jahre lang, dann auch für den Stern. Und da habe ich die gesamten Demonstrationen der 60er Jahre natürlich begleitet, aber auch gleich die 70er, 80er Jahre danach die Anti-AKW-Bewegung, Friedensbewegung. Die sind alle bei mir im Archiv mit 6 Millionen Fotos von 17 Fotografen vertreten. Alleine von mir sind da an die 2 Millionen Fotos drin. Aber ich habe auch von anderen Fotografen, die aufgehört haben, die Archive übernommen und habe natürlich immer darauf geachtet, dass es Archive sind mit Schwerpunkt soziale Themen, Demonstrationen, Jugendbewegung. Das ist das, worauf sich Pan-Foto spezialisiert hat. Und diese Agentur macht mittlerweile mein Sohn. Und wir sind dabei, ein paar Millionen Fotos zu digitalisieren. Und die werden ab Ende des Jahres auch recherchierbar im Internet stehen.
Ja, ich las tatsächlich 6 Millionen Fotos und 1 Million habt ihr schon digitalisiert. War das, was ich als letztes...
Die haben wir dank... Das hat das Remsma-Institut uns bezahlt.
Ja.
Die haben da ein paar Jahre lang Mitarbeiter und die Technik bezahlt, dass wir das alles digitalisieren konnten. Und dafür haben die diese Fotos auch bekommen im Institut hier am Mittelweg. Und daraus ist jetzt ein Buch entstanden, das 12,5 Kilo wiegt. 4 Bände von dem Kraushaar, die 68er-Bewegung. Und da sind über 200 Fotos von mir drin in diesem Buch. Mhm. Und das ist... bisher mein schwerstes Buch gewesen. Mit meinen Arthrosefingern kann ich das gar nicht heben. Ich habe 2 Stück geschenkt bekommen. 1 habe ich gleich stehen lassen, weil ich nicht tragen konnte.
Das ist schön, dass du das nach Gewicht misst, sozusagen, das schwerste Buch. Im Grunde bist du im Wahnsinn. Ist das schon eine Sucht, dieses Zeitzeugen, dieses Sammeln von Zeitdokumenten bei dir? Ich habe gelesen, du musst auf jeden Fall immer die Kamera raufhalten. Der Inhalt ist wichtiger als die Form. Ist das eine Form von Sucht?
Das ist, irgendwo bin ich da von meinem Vater beerbt worden. Der war leidenschaftlicher Fotoamateur.
Yeah.
Ich habe immer seine Kameras zum Spielen benutzen wollen. Das wollte er nicht. Und deswegen hat er mir 1953, war es, glaube ich, eine eigene Kamera gekauft, damit ich die Finger von seiner Kamera lasse. Und ich muss sagen, ich bin seitdem Triebtäter mit der Kamera. Ich sage immer, ich klaue meine Bilder am Wegesrand, ich inszeniere nichts, ich stelle keine Bilder. Finde ich ganz furchtbar, wenn die Fotografen sich Bilder zurechtrücken und zurechtstellen. Das habe ich höchstens mal bei Schallplattenhöhen gemacht, aber sonst nie.
Ja, das heißt, im Grunde, das ist natürlich eine sehr intuitive Art des Fotografierens. Und wahrscheinlich hast du die Kamera dann immer mit dir, wenn du unterwegs bist, oder?
Ich bin bekennender Bilderdieb und das ist ja mittlerweile so einfach geworden, durch diese Smartphones, die eine unglaubliche Qualität haben. Damit fotografiere ich nachts auf der Reeperbahn ohne Blitz. Und das geht wunderbar.
Magst du mir die hintere Hülle nochmal zeigen von dem? Mit Atomkraft Nein Danke Aufkleber.
Genau, das. Ich hoffe nicht, dass das hier mit Atomkraft betrieben wird.
Oh, das hoffe ich auch nicht.
Es erzählt mir gerade, dass ein Interview mit Regina ansteht.
Das hat schon mal geklappt. Den Termin können wir haken.
Also das Ding, das funktioniert besser als mein Kopf.
Wir nehmen dem aber auch, du bist durchaus jemand, der immer am Puls der Zeit ist. Also du hast ja du hast wirklich viele Erlebnisse. Ich glaube, du könntest wirklich Wochen füllen mit dem, was du erlebt hast. Mhm. Wilde Zeiten ist durchaus ein passender Titel, wenn ich mir dieses Fotobuch anschaue. Aber du bist nicht rückwärtsgewandt, ne? Du bist schon noch hier mit Handy.
Ich bin immer noch mit dem Mang und morgen zum Beispiel bin ich den ganzen Tag auf St. Pauli unterwegs mit Frida Kelly. Das ist die Sekretärin der Beatles. Mhm. Die ist morgen früh hier im TV, im Studio Hamburg und danach kommt sie nach St. Pauli. Und dann werden wir hier im Museum und im Gretel und Alfons einiges erleben mit Steffi Hempel, mit der Beatles-Tour zusammen.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist doch bestimmt ein Termin für Steffi.
Ja, Steffi kommt dann dazu.
Die war ja auch Gast in unserem Podcast und die ist bestimmt wahnsinnig neidisch, dass du das Glück hattest, mit John Lennon in den 27. Geburtstag reinzufeiern, oder?
Ja, das war Zufall. Ich war damals... Fotograf der Beatles-Tour und dann kriegte John mit, dass einer aus dem Team Geburtstag hatte und da hat er mich auf einen Drink eingeladen und das war so nobel in der Präsidenten-Suite, da wollte ich natürlich sofort Fotos machen mit goldene Wasserhähne und Tüdelüt. Mhm. Da hat er gesagt, no photos in here, that's not Beatles-like. Dann mussten wir auf die Treppe raus und mussten uns auf die Treppe setzen. Und gerade eben war ein Mann hier, der brachte mir dieses Foto von den Beatles und Rattles auf der Treppe mit, um es signiert zu bekommen, weil der steigt jetzt um 1 Uhr auf ein Schiff und die fahren mit den Rattles nach London, machen so eine Schiffstour mit Musik. Das passiert gerade heute.
Aha.
Und morgen eben ist die Good Old Freda, über die gibt es auch einen Film und ein Buch.
Ja.
Aus Liverpool hier, eine ganz entzückende Frau, die ist auch so Ende 70 und ich bin total verknallt in die. Die war nämlich vor 4 Jahren schon mal hier und hat ihr Buch und Film vorgestellt bei uns. Und dann hat sie mit ihrem Lebensabschnitt Partner, wie man es ja neuerisch nennt, auf dem Beatles-Platz zur Musik von Steffi Hempel Rock'n'Roll getanzt. Das war sehr berührend und anrührend. Mal sehen, was wir morgen erleben.
Ich kann verstehen, dass man sich da auf Schlag verlieben kann, aber nicht, dass deine Lebensabschnittsgefährtin da eifersüchtig wird.
Wenn man sich in meinem Alter verliebt in jemanden, da hat das wenig mit Sex oder so zu tun. Das ist eine reine Sympathieliebe.
Okay.
Rein platonisch.
Okay. Wobei, ich glaube schon. Also ich hätte dich jetzt für einen sehr leidenschaftlichen Typen gehalten, weil ich meine, mit Sex hattest du ja Zeit deines Lebens sehr viel zu tun, oder? Ich meine, hinter mir steht ein großer Holzdildo.
Das ist mal ein Geschenk gewesen für René Durand. Der hat mir das weitergeschenkt. Ich habe ihn ja bis zu seinem Tod gepflegt. Er hat bei mir gewohnt.
Ja.
Und so kam ich zu diesem riesen Lümmel da. Und der hatte auch für seine Bühnenshows hatte er so einige Fickmaschinen. Und die haben wir auch bei uns im Lager stehen. Mhm. So, die Kinder ziehen ja manchmal so eine Ente hinter sich her, die da so watschelt.
Die macht klack, klack, klack.
Ja, ja. Und dann hatte er einen Pimmel, der immer so hochstieß, wenn man ihn zog. Und der wurde mal beschlagnahmt von der Davidwache, von der Polizei. Da bin ich mit diesem Darsteller zusammen zur Davidwache und habe gesagt, ihr beschlagt doch nicht die Kelle von einem Maurer, der kann dann ja nicht mehr arbeiten. Und ihr könnt doch nicht diesen Pimmel beschlagnahmen. Dieser junge Mann hier hat jetzt keine Arbeit mehr, der ist jetzt arbeitslos. Da haben sie das Ding tatsächlich wieder rausgerückt.
Ich sehe, du setzt dich ein für die Leute um dich herum.
Ja, natürlich, das ist logisch. Meine, das war ja auch die größte Leistung von Domenica. Wenn die Mädchen, die raus wollten aus der Prostitution oder irgendwelche Probleme hatten und gingen zur Behörde damit, flogen die meistens raus. Du hast doch gewiss genug Kohle angeschafft. Sieh mal zu, wie du weiterkommst. Mhm. Domenica ging mit denen zur Behörde, stellte sich da vor den Schreibtisch und ist da so lange stehen geblieben, bis die Mädchen korrekt eine Umschulung oder irgendwas, was sie brauchten, zugesichert bekommen haben. Das Gleiche passiert zurzeit mit dem Elbschlosskeller. Der Wirt vom Elbschlosskeller, der Daniel, mhm, der geht mit seinen Leuten, die bei ihm in der Kneipe quasi wohnen, mhm, geht er mit zum Sozialamt und macht sich da gerade. Stellt sich da vor den Schreibtisch und sagt so, was dem gehört, das rücken Sie jetzt auch raus. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Und wenn ich irgendwo mit zur Behörde gehe oder ich, wir haben ja hier die Kältehilfe e.V. oder Antikältehilfe gegründet im Museum, und das Café mit Herz habe ich mitgegründet mit dem Holger Harnisch damals. Das sind Institutionen, die jetzt seit über 20 Jahren, fast 30 Jahren sehr erfolgreich auf St. Pauli arbeiten.
Ja.
Also wir gehen hier schon seit 8 Jahren mit Gelbwesten, die Franzosen machen es uns jetzt nach, gehen wir bei Minusgraden rum und verteilen Schlafsäcke und Isomatten, die ein Hamburger Autohaus bezahlt.
Also es gibt noch diese Solidarität auf dem Kiez.
Auf jeden Fall. Unsere Obdachlosen sind mittlerweile sogar Privatpatienten, wenn die keine Versicherung haben. Weil einmal die Woche ist ein Arzt und 3 Medizinstudenten im Café mit Herz, mhm, und kümmern sich um die Zipperlein der Leute, verschreiben ihnen noch Medikamente, die wir dann in der Apotheke holen müssen. Mhm. Da wird alles aus Spenden bezahlt. Und das Ganze ist nämlich ein Projekt von dieses Arztprojekt von Asklepios Campus, das ist ein Medizinstudium. Mhm. Und diese Studenten, die da einmal die Woche sind, machen das als eine Art Praktikum, haben aber immer einen Arzt als Aufsicht dabei, also einen promovierten Arzt.
Ich finde es total schön, dass es diese Solidarität noch gibt, weil der Kiez sich ja insgesamt wandelt. Dann sind wir wieder so ein bisschen in den Zeiten, die du erlebt hast, ja, damals kam es ja zu einer sehr spannenden Zeit hierher. Hast 57 Jahre, glaube ich, also fast 60 Jahre in St. Pauli oder auf St. Pauli, sagt man ja, gelebt. Mhm. Kamst zur Eröffnung des Star-Clubs, so wie ich gelesen habe, mhm, in Hamburg an. Wilde Zeit, und damals hieß oder heißt es ja, gab es noch so ein Zusammenhalt. Und dann hat der Kiez sich gewandelt und heute, naja, ist
den da, Zusammenhalt gibt es immer noch. Das sind St. Pauli, ich habe gerade letzte Woche eine Doppelseite in der Morgenpost gehabt mit dem Problem. St. Pauli hat 3 große Strömungen. Das eine sind die politisch Bewussten, die so um den FC St. Pauli sich auch scharen. Mhm. Und dann die anderen ist der Touristenstrom, der uns nicht weiter stört, macht hier Umsatz und viele freuen sich über die Touristen. Und dann gibt es wieder die hier wohnen, die das als Wohngebiet sehen. Und das wandelt sich zurzeit ganz entscheidend. Das ist das Einzige, was mir richtig Bauchschmerzen macht, weil die Mieten explodieren.
Ja.
Ich habe in den 60er Jahren für eine Laborantin, die bei mir gearbeitet hat, eine Wohnung gesucht. Bin ich mit ihr gemeinsam zum Wohnungsamt. Da sagte die Mitarbeiterin zu mir, Herr Zint, Sie wollen doch Ihrer Mitarbeiterin nicht eine Wohnung auf St. Pauli zumuten. Da wohnt man nicht, da wird man eingewiesen. So war das damals. Das war allerschlechteste Wohngegend. Und heute ist das allererste Sahne. Ich hatte hier eine Wohnung, die mein Sohn, bis er nach Berlin umzog, noch behalten hat. Die habe ich mal mit 450 D-Mark gemietet, vor 30, 40 Jahren. Die kostete zum Schluss für meinen Sohn 750 Euro und jetzt kostet sie 1050 Euro, wo ein neuer Mieter drin ist.
Ist der so, pure Wahnsinn, oder?
So gehen die Preise hier hoch. Und ich suche auch immer dringend für Mitarbeiter Wohnungen hier, aber auf St. Pauli so gut wie aussichtslos. Hm. Nicht zu einer bezahlbaren Miete. Also wir haben mit dem Museum das Glück gehabt, ich wollte dieses Haus hier kaufen. Hat die Bank mir keine Finanzierung gemacht. Freischaffender Fotograf, ja. Die wollten wissen, was für Sicherheiten ich habe. Da habe ich gesagt, 6 Millionen Fotos. Da sagte der Leiter der Bank hier, der Sparkasse, sagt er, Herr Zint, ich weiß ja, dass Sie eine gute Adresse für Fotografie sind, aber ein Fotoarchiv ist für eine Bank Sondermüll, der im Notfall noch entsorgt werden muss. Deswegen kriegte ich keine Finanzierung. Und dann haben wir aber jemanden gefunden, der dieses Haus für uns gekauft hat und uns dann zum Zinsverlust, der damals noch bei 4,5% leider lag, heute wäre unter 2, hat er uns das gekauft. Und wir haben jetzt die ersten 10 Jahre bald um.
Ja.
Haben wir eine Option auf weitere 10 Jahre. Und ich hoffe, dass ich zumindest bis zu meinem Lebensende hier in diesen Räumen bleiben kann.
Bei John Lennon hatte ich noch eine Frage. Da waren wir ein bisschen von abgekommen. Und da möchte ich trotzdem eiskalt, auch wenn es ein Bruch in diesem Gespräch ist, drauf zurückkommen, weil ich neugierig bin. Stimmt die Geschichte, dass du seine Haare verkauft hast?
Ja, das. Damit war ich voriges Jahr bei Kaum zu glauben.
Ja.
Bei dem Kai Pflaume. Da sollten die Leute raten, wie ich mein erstes Auto finanziert habe. Und das kam so, dem John Lennon wurden in der Lüneburger Heide die Haare abgeschnitten für den Film How I Won the War. Das ist ein Antikriegsfilm und Soldaten müssen kurze Haare haben.
Ja.
Dann habe ich die Schnapsidee gehabt, die Haare aufzusammeln und mir von dem Maskenbildner die Schere habe ich dem abgekauft, mit der er die geschnitten hat. Und dann habe ich John gebeten zu bestätigen, dass es seine Haare sind. Da hat er gesagt, spinnst du, was willst du mit meinen Haaren? Da habe ich gesagt, du, mein Auto, da kannst du durch den Kotflügel gucken. Das war ein alter VW. Mhm. Ich brauche ein neues Auto. Und dann sagte er, you won't get a car from my hair. Hätte ich mit ihm eine Wette gemacht, ich hätte die gewonnen. Die Bravo hat mir für die Haare und die Schere 5000 Mark bezahlt. Und das war mein erstes schickes Auto, ein BMW V8 Super, in dem ich dann nachher auch viele Leute fotografiert habe, unter anderem die Liverbirds hier genau vor uns gerade hängen.
Aber so viel war die Haare des John Lennon wert. Was haben die damit gemacht?
Da wurden 10 Locken draus gemacht. Und jeder, der ein schönes Gedicht geschrieben hat über John Lennon, über die kurzen Haare, kriegte eine Locke. Und der Hauptpreis war eine Locke mit der Schere, wo die mit abgeschnitten wurden. Und ich habe mehrere Leute aufgetrieben, die diese Locke gewonnen haben.
Ja.
Und die waren 2007 noch hier im Museum für Hamburgische Geschichte.
Ja.
Und haben dort die Locke vorgeführt. Und haben gleichzeitig das Gedicht nochmal aufgesagt. Das wollte ich jetzt gerade nochmal wiederholen mit einer Frau Lüttkopf, Lehrerin in Oldenburg. Da kam leider die Post zurück, verstorben.
Oh.
Also mittlerweile sterben diese Zeitzeugen alle weg. Ich überziehe schon die Zeit, weil von den Leuten, die ich im Starclub kennengelernt habe, da lebt nicht mal mehr ein Drittel. Musiker werden nicht sehr alt. Die sind fast alle tot und ich habe sie alle überlebt.
Liegt es daran, dass du Fotograf und kein Musiker bist?
Naja, also ich habe es auch nicht so wild getrieben wie die meisten Musiker. Ich bin immer mit Drogen und ungesunden Sachen vorsichtig umgegangen. Ich habe ja gesundere Hobbys gehalten.
Die da wären?
Naja, Kinder produzieren.
Ja, das kann auch Freude machen, glaube ich, auf jeden Fall.
Die Kinder machen mir heute noch Freude. Alle gut geraten. Bis auf eine, die ist Staatsanwältin, vor der muss ich mich sehr in Acht nehmen. Die geht allerdings diesen Monat noch in Schwangerschaftsurlaub. Da ist sie erstmal ein Jahr außer Gefecht. Dann ist die andere Tochter, die das Museum hier geleitet hat, die hat jetzt ihren Doktor in Geschichte gemacht und die ist jetzt Forschungsbereichsleiterin im Bergbaumuseum in Bochum.
Boah, das kann sich doch sehen lassen.
Ja, die machen alle Karriere und mein Sohn, der ist erst 27 und der ist schon mein Chef. Der macht schon die gesamte Geschäftsführung und Buchführung und alles von Panfoto. Hat sogar schon meine Steuererklärung 2018 abgegeben. Der hatte es so eilig, dem Finanzamt Geld zu überweisen. Das war nicht meine Art. Ich hätte das am Finanzamt warten lassen. Aber Kinder sind kein Eigentum. Die haben alle ihre eigenen Wege und Richtlinien.
Aber du hast angedeutet, dass die ein bisschen revolutionären Geist, den du ja durchaus in dir trägst, zumindest bist du jemand, der, ich glaube, Auseinandersetzungen nicht scheut, von dir geerbt, oder?
Die sind politisch wach und wissen schon, was abgeht und machen sich schon Gedanken um unseren Globus, der ja ziemlich am Eiern ist, wenn man guckt.
Du hast ja mal, da sind wir beim Thema St. Pauli-Nachrichten, sozusagen eine eigene Zeitung, aber in links auf links gestrickt entworfen.
Naja, ich wollte damals die Bild-Zeitung ein bisschen lächerlich machen, indem wir dollere Schlagzeilen erfunden haben als die Bild-Zeitung. Also Strauß kam aus dem Wienerwald, da stellten ihn zwei Nutten kalt. Oder Angst und Schrecken über Venlo wollte Franz Josef Strauß Lufthansa Jet entführen. Da ist er mal von einem Flugkapitän entwaffnet worden. Der musste seine Waffe abgeben während dem Flug. Die kam ins Cockpit. Und aus solchen Zeilen, die wir gekriegt haben über einen Fernschreiber, damals noch, gab es noch keine Elektronik, da haben wir dann mit mehr Rotwein als Drucker Schwärze Zeitung draus gemacht. Mit Stefan Aust, Henrik Broder und ganze Menge Leute, die mir da geholfen haben. Und wir sind dann zu unserem eigenen Erschrecken innerhalb von einem Jahr auf 1,2 Millionen Auflage hochgeschossen. Das war so eine Bückware. Immer unterm Ladentisch. Ja. Bückware heißt, keiner hat sie gekauft oder gelesen, aber 1,2 Millionen waren weg. Wer waren die Käufer?
Das war auch eine kokette Mischung, die ihr da gemacht habt, ne?
Ja, ja, wir waren rotzfrech und ich hatte dann Gott sei Dank eine gute Anwältin, die mich vertreten hat vor der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, die Frau Dr. Gisela Wild, die nachher auch die Volkszählung verhindert hat. Die hat mich in der Bundesprüfstelle und meinen Kompagnon vertreten in Bonn und wir sind dann auch mit dem blauen Auge da rausgekommen. Wir mussten eine Tageszeitung machen, weil die nicht so schnell indizierbar war. Mhm. Und voriges Jahr war 50 Jahre St. Pauli Nachrichten, kam der NDR hierher und machte ein Interview mit mir und ich habe dazu auch Frau Dr. Wild eingeladen, die inzwischen 85 ist. Mhm. Und das war so lustig, dann nahm sie mich nachher beiseite und sagte, also Herr Zint, ich muss Ihnen ja was gestehen. Über solche Themen hat man ja damals noch nicht mal in der Ehe gesprochen. Sie haben damals durch dieses Mandat, was Sie mir übertragen haben, sehr zu meiner Frauwerdung beigetragen. Also ich habe damals eine Emanze wach geküsst.
Ja, so kann es gehen. So kann man dann noch den einen oder anderen wachküssen mit so einer Publikation.
Ist toll, wenn man von einer 85-jährigen Dame plötzlich so ein Kompliment kriegt.
Eigentlich war es ja ein Herrenblatt, oder? War das nicht eigentlich ursprünglich ein Blatt für den Herren?
Wir haben ja auch nackte Männer abgedruckt, nicht nur nackte Frauen. Und wir haben ja dann im gleichen Verlag die erste Schwulenzeitung gemacht. Mhm. Und wir waren also da geschlechtlich nicht so festgelegt, wie das viele Leute heute auch wieder sind. Also ich habe ja früher in den 60er Jahren viele Festivals und Jugendtreffs fotografiert und da liefen die Hälfte der Leute nackt rum. Das ist heute undenkbar. Mhm. Also heute, ich bin jedes Jahr auf dem Burg-Herzberg-Festival, da laufen jedes Jahr ein oder zwei Nackte rum. Und das sind dann die Sensationen. Früher war das ganz normal.
Also das ist ganz schön prüde geworden, oder?
Ja, die Moral ändert sich. Und mittlerweile sind sie ja so prüde geworden, dass sich schon Rubens-Gemälde aus Galerien entfernt haben, weil die zu nackig sind.
Was ich noch mal zu den St. Pauli-Nachrichten. Der Karl Dall war da auch mit im Team, ne? Der hat die Wissensseiten gemacht.
Ja, also Ingo Insterburg und Karl, die haben mir jede Woche in der Wochenendausgabe eine Blödelseite gemacht. Mhm. Und das war sehr lustig. Und Ich bin bis heute befreundet. Ingo ist ja leider voriges Jahr gestorben, da hängt noch seine Todesanzeige.
Wir trauern um Ingo Insterburg, ja.
Ja, und da habe ich ihm noch ein Gedichtchen nachgeworfen. Seine Freundin hat mir diese Todesanzeige geschickt.
Ja.
Und da stand drauf, doch dann wurde es mir auf der Welt zu klein, drum zog ich in den Himmel ein. Ich liebte ein Mädchen auf dem Mars. Ja, das war's. Da habe ich dann gedichtet, doch dann wurde es mir auf dem Kiez zu doof, drum zog ich auf einen Bauernhof. Ich liebte ein Mädchen im Osteblick, das ist meine Stammkneipe, die war sehr nett und auch ganz schick. Das ist Julia. Tschüss Ingo, ich dichte für dich weiter. Das habe ich ihm nachgeworfen.
Das ist ein schönes Gedicht.
Ja, und Ingo und Karl haben damals jede Woche eine unheimlich witzige Blödelseite für mich gemacht. Mhm. Weil es heute noch da, haben sie 500 Mark für bekommen. 250 Euro. Die mussten sie sich auch teilen. Mhm. Ich habe viele Jahre später mal Karl gefragt, ob er nicht mal wieder für mich ein paar Blödelgeschichten schreibt.
Ja.
Da sagt er, aber nicht zu dem Honorar von damals.
Das glaube ich.
Er ist mittlerweile in anderen Sphären angelangt. Er nimmt mittlerweile mehr Geld. Also ich wurde letztens mal gefragt, wie wir uns damals diese Frechheiten alle rausgenommen haben, was wir damals alles gemacht haben, ob wir nicht Angst gehabt haben vor großen Rechtsstreitigkeiten. Und da habe ich gesagt, ich wundere mich über uns selber, aber wir waren damals alle größenwahnsinnig.
Ja.
Einige sind wieder auf den Boden zurückgekommen, andere sind es geblieben. Und da meinte ich natürlich Henrik Broder und Stefan Aust mit.
Mhm.
Und ich bin Gott sei Dank immer gut geerdet hier auf St. Pauli. Und ich gehe ungern in so Nobelkneipen und ich werde auch nie irgendwie auf große Senatsempfänge und so gehen. Ich gehe lieber in die Hafenkneipen, die ich hier kenne. Oder in die Hafenstraße, deren Mitinhaber ich bin. Das ist ja eine Genossenschaft. Mhm. Das ist eine Immobilie, wo mir auch eine Tür und zwei Fenster gehören.
Stimmt, die wilden Hafenstraßenzeiten mit der Besetzung, die sie ja auch dokumentiert oder du auch dokumentiert hast.
Genau. Na ja, klar.
In dem Buch auch schön zu sehen.
Da sind meine Kinder drin groß geworden in der Hafenstraße. Ich habe gerade, heute Abend wird eine Ausstellung eröffnet über die Hafenstraße im FC St. Pauli Museum unter dem Stadion.
Ja.
Heute um 7:30. Da bin ich auch nachher. Und da habe ich nämlich ganz viele Fotos wieder digitalisiert und durchgesucht. Und da habe ich meinen Sohn als Baby und als Zwei- und Dreijähriger immer in der Volksküche fotografiert, weil wir da immer hingingen zum Frühstücken.
Mhm.
Und mich haben mal Leute gefragt, ob ich nicht Angst habe, mit meinen Kindern in die Hafenstraße zu gehen. Da habe ich gesagt, das ist mir lieber, dass sie in der Hafenstraße sind, als dass sie mit den Zuhälterhunden auf der Freiheit konfrontiert werden.
Ja.
Und wir haben nie irgendwas erlebt in der Hafenstraße, was negativ war, es sei denn die Polizei kam. Dann wurde sehr oft negativ. Und gerade nach der Buchvorstellung Wilde Zeiten haben mich nachher zwei Polizisten beglückwünscht zu dem Buch von der Davidwache hier und haben gesagt, und dass ihr damals gekämpft habt, das war gut so, sonst hätten wir da jetzt auch Leute wohnen, die wir hier so gerne nicht sehen würden.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, so, und dafür habt ihr uns auf den Kopf gehauen. So ändern sich die Zeiten.
So ändern hier, sich tatsächlich ja, die Zeiten.
Ja, der Jürgen Zismer, der oft in den Einsätzen war, der ist jetzt in den Ruhestand, der wohnt hier an der David-Treppe direkt in dem Haus. Der ist jetzt auch um die 70. Und der kam letztens bei mir reingetobt ins Museum und sagt, Günther, muss mitkommen. Jetzt kannst du Fotos von mir machen auf der Demo. Da habe ich gesagt, Jürgen, dich habe ich so oft auf Demos fotografiert. Ich brauche von dir keine Fotos auf Demos mehr. Doch, diesmal gehe ich als Demonstrant. Dann bin ich natürlich mitgegangen. Da hat er nämlich gegen die langen Öffnungszeiten der Kioske hier demonstriert.
Ach.
Dass die nachts immer hier Schnaps verkaufen bis zum geht nicht mehr. Und da ging er mit mir die Reeperbahn rauf und runter und neben uns lief der neue Chef der Davidwache, Herr Hagen.
Mhm.
Und da habe ich die Polizei mal in einem umgekehrten Einsatz gesehen. Da waren sie als Demonstranten und nicht als Bewacher der Demo oder Hüter der Demo.
Ja, sehen Sie. Oder siehst du, so wechselt das dann, ne?
So ändern sich die Zeiten.
Perspektiven.
Und ich sage auch,
wobei mit der Polizei, ja, mit der Davidstraße, da seid ihr doch eh, glaube ich, ganz, ganz gut inzwischen, oder? Das wirkt ja alles ganz...
Ja, ja, also...
Ich wurde mal beklaut und durfte kurz da meine Zeit verbringen, weil mir kam das alles sehr kollegial vor.
In den 70er...
Wer da so reinkommt und wer nicht reinkommt.
Ja, in den 70er Jahren habe ich mehrmals Heiligabend auf der Davidwache verbracht, fürs Hamburger Abendblatt.
Ja.
Da habe ich mal geguckt, was Heiligabend da abging. Und das war ganz interessant. Also ich bin nicht mit allen Davidswachenchefs gut ausgekommen, aber mit den meisten.
Ja.
Und mit dem Herrn Hagen jetzt sowieso, der ist ganz fantastisch, der Mann, der kommt auch öfters zu uns ins Museum rein. Und der hat den richtigen Schnack drauf, der kommt den Leuten hier alle auch gut aus.
Mhm.
Und der Tessi, also Tessmann, der neue Bühne AB, das ist der bürgernahe Beamte, der ist ja auch in dem Film Die härteste Kneipe auf dem Kiez. Die haben vorige Woche, hat die Frau Brinkmann vom NDR von uns das Bunte Verdienstkreuz bekommen für diesen Film. Wir vergeben immer für besondere Leistungen, die gut für St. Pauli sind, vergeben wir das Bunte.
Wer ist wir in dem Fall?
Das St. Pauli Museum.
Okay.
Und wir haben auch der Frau Glunz, die das Kaffee mit Herz jetzt leitet, das Bunte Verdienstkreuz voriges Jahr gegeben. Und da sagte sie zu mir, Herr Zint, ich habe ja schon das Bundesverdienstkreuz, aber ihrs ist ja viel schöner.
Ist das bunt?
Das ist ganz bunt.
Du hast, ich habe es schon erwähnt, fast 60 Jahre hier gewohnt, teilweise in einer Kommune, hier auf St. Pauli. Inzwischen hat es dich aufs Land getrieben.
Wir haben eine alte Schule, 1987 hat meine Geschäftsführerin Inge Kramer eine alte Schule dort gekauft.
Ja.
Und ich habe dann gleich schon mit meinen Kindern das Hausmeisterhäuschen als Wochenendhaus okkupiert. Und dann habe ich mir da in der Nachbarschaft, weil Inge kriegte dann auch Kinder und konnte nicht mehr täglich nach Hamburg fahren, und da habe ich dann Panfoto aufs Land verlegt und habe mir da einen Bauernhof gekauft. Aber den habe ich jetzt 2011 wieder verkauft nach der Scheidung und bin zu Inge gezogen, da wo die alte Schule schon als Tonstudio existiert. Und da habe ich das Bauernhaus daneben übernommen und ausgebaut. Und da wohne ich jetzt mit 8 Erwachsenen, also wir sind immer noch eine Kommune. Und mit 4 Kindern, mit ein paar Pferden, mit Schafen, Hühnern und ganz, ganz vielen Vögeln.
Warst du St. Pauli müde?
Ja, es ist mir manchmal ein bisschen viel hier, weil ich arbeite ja gerne an Büchern. Und wenn hier alle paar Minuten, heute Morgen waren auch schon Leute hier, Leute reinkommen, die von mir ein Autogramm wollen, die mit mir einen Kaffee trinken wollen, dann komme ich nicht zum Arbeiten. Also ich habe mir heute den Tag vorgenommen, hier meine Büroarbeit zu erledigen, hier zu erledigen ist. Morgen bin ich hier mit Frieda Kelly von den Beatles. Und ansonsten habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, bitte nur noch 2 Tage die Woche in Hamburg. Den Rest arbeite ich draußen, weil da kann ich viel intensiver arbeiten und werde da nicht gestört.
Okay, also es war nicht so, dass du gesagt hast, ich brauche mal ein bisschen Pause von diesem Trubel hier auf dem...
Nee, ich genieße es auch immer wieder, hier mal einzutauchen und Leute wiederzutreffen, aber ich mache das nur noch 2 Tage die Woche. Mhm. Maximal 3 Tage, aber heute habe ich das so gelegt, weil heute Abend die Ausstellung eröffnet ist beim FC St. Pauli.
Ja.
Und morgen habe ich ja wie die Frieda Kelly hier. Und das war für diese Woche, waren das die einzigen Termine. Mehr mache ich nicht mehr. Aber das hatten wir uns schon in den 70er Jahren vorgenommen. Die Inge Kramer, meine Geschäftsführerin, die hat bei mir Anfang der 70er Jahre angefangen. Die hatte Sozialpädagogik studiert, hat aber keine Lust auf den Job. Und dann fing sie bei Panfoto an.
Mhm.
Hat den Laden ein paar Mal vom Konkurs gerettet, war eine sehr gute Geschäftsführerin und ist sie bis heute noch, gute Freundin. Mit der habe ich damals gesagt, wenn wir mal alt sind, werden wir eine Alten-WG zusammen machen. Und sie lebt da jetzt mit ihrem Lebensabschnittpartner, der da ein Tonstudio betreibt, Vintage Music. Und der hat mir Inge abspenstig gemacht, nicht so ganz. Sie hat weiter als Geschäftsführerin gearbeitet, aber er hat auch viel Zeit von ihr in Anspruch genommen. Und ich sage heute noch zu Inge, ich wollte damals, hätte ich sie gerne geheiratet. Sie sagt, sie gibt dir keine Mühe, du willst ja nur das Gehalt sparen. Und heute sage ich, weißt du, Inge, warum wir noch so gut befreundet sind? Weil wir nie geheiratet haben. In der gleichen Meinung ist sie auch.
Ja, vielleicht ist das manchmal der Schlüssel des, naja, des Glücks.
Also, wenn man mit einer Frau zu nah zusammen ist, gibt es manchmal auch zu nahe Zusammenstöße. Das habe ich ja jetzt. Mit meiner ersten Frau bin ich nach wie vor gut befreundet. Die wohnt teils in England und teils bei mir wieder. Und meine zweite Frau, mit der hatte ich auch sowieso nie Probleme. Mit der war ich auch nur 7 Jahre zusammen. Und mit der dritten Frau war ich fast 30 Jahre zusammen und habe also 3 wunderbare Kinder mit der. Und mit der ging es leider nachher zum Schluss schief. Die wollte plötzlich von allem die Hälfte. Vom Museum, von Panfoto. Naja, wenn die Liebe zu Ende ist. Ich sage mal, sie war mir früher sehr lieb. Nachher wurde sie mir sehr teuer. Aber ich bin billig weggekommen. Paul McCartney hat 71 Millionen gezahlt für seine Hisa.
Mhm. Aber du bist ja schon jemand, der in Sachen gesellschaftliche Vorstellung, bist ja schon jemand, der sehr unkonventionell denkt. Wie hat es dich denn 3-mal in die Ehe getrieben? Oder ist es die Romantik, die da durchschlägt?
Die Liebe.
Dinge entwickeln sich, manche Freundschaften bleiben. Es klingt so, als wärst du vielen Menschen sehr, sehr lange verbunden. Wie wichtig ist diese Motivation oder dieses Motiv Freundschaft für dich?
Also ich habe ziemlich lange Freundschaften. Ich bin jetzt über 50 Jahre mit Günter Wallraff eng befreundet. Also wir arbeiten nicht nur beruflich zusammen. Wir sind auch privat sehr gute Freunde.
Mhm.
Und Inge Kramer, meine Geschäftsführerin, die ist jetzt auch 50 Jahre, bin ich mit der zusammen. Und ich wohne ja jetzt auch mit ihr zusammen in dieser Kommune,
ja,
auf dem Land. Und das ist ganz wunderbar, auch wenn ich nämlich draußen bin, auf dem Land, Da habe ich den besseren Überblick über St. Pauli. Ich gucke dann immer wie von so einer Empore runter.
Ja.
Wenn du hier mitten im Strudel bist, kriegst du keine Meinung über St. Pauli. Aber von da draußen bist du stiller Beobachter und kannst, glaube ich, viel besser urteilen.
Mhm.
Das habe ich gemerkt. Ich wohne jetzt seit 20 Jahren auf dem Land.
Mhm. Aber Leute wie zum Beispiel Domenica, von der du ja viel geerbt hast hier in diesem Raum. Hinter mir stehen ganz viele kleine Figürchen und so von ihr. Sie liebte Nippes, hast du am Anfang unseres Gesprächs gesagt. Ja, die hättest du da draußen nicht kennengelernt.
Nein, sie hat mal etwas Böses über mich geschrieben. Ich habe ja ihre ganzen Tagebücher und alles geerbt.
Mhm.
Und in einem der Tagebücher hat sie geschrieben, da war ich mal zu Besuch bei ihr in der Eifel, da hat sie ein Haus geerbt von ihrem Bruder. Und dann wohnte sie in der Eifel und kam nicht mehr an die Rauschgifte ran und so. Und dann habe ich gesagt, Domenica, bleib hier, hier lebst du gesund und hier kommst du nicht in Versuchung, so wie auf St. Pauli. Und dann hat sie geschrieben, und Günther Zint, der als Voyeur sein Geld verdient, wenn er auf St. Pauli spazieren geht, hat mir empfohlen, hier in der Walachei zu versauern. Dabei hatte ich es nur gut gemeint. Aber sie war da richtig böse auf diesen Ratschlag. Und sie hat es ja auch geschafft. Sie hat nachher das Haus für ein Appel und ein Ei verkauft, nur damit sie wieder nach Hamburg zurückziehen konnte. Und dann hat sie die letzten beiden Lebensjahre dann doch noch hier in der Talstraße gewohnt.
Mhm.
Aber das ging nicht mehr so lange gut.
Du hast viele Freunde auch gehen sehen, ne? Würdest du sie als Freundin bezeichnen? Ihr wart ja sehr, sehr eng.
Massenweise, also gerade diese Musikerkreise aus dem Starclub. Also voriges Jahr habe ich über 20 Freunde verloren. Ich gehe auch nicht mehr auf Beerdigungen. Die kommen ja auch nicht zu meiner.
Das ist jetzt aber, ich meine, es ist eine Schlussfolgerung, die logisch ist.
Also ich bin
aber
bei einem Freund da draußen bin ich voriges Jahr auf der Beerdigung gewesen. Das war mal die große Ausnahme.
Hm.
Normalerweise, die Einschläge kommen so dicht und so viele, gerade wenn man so viele Menschen kennt wie ich, da kann man wirklich nicht mehr zu jeder Beerdigung hin.
Hm.
Ich sage, mit den Leuten treffe ich mich lieber noch zu Lebzeiten.
Hm. Warst du auf Domenicas Beerdigung?
Auf Domenicas war ich natürlich, die habe ich ja organisiert. Und ich habe dann eine Sammlung gemacht. Wir haben sogar noch eine ganz tolle Beerdigungsfeier hingekriegt in der Kirche hier. Und wir haben von Geld, was wir für sie gesammelt haben, da haben wir eine Benefizveranstaltung gemacht im Politbüro. Und dann haben wir auch noch Sachen von der Erbschaft gefunden. Wir konnten sogar alle ihre Schulden noch bezahlen. Ich habe die Wohnung aufgelöst und habe der Saga so noch gar noch die ausstehende Miete überweisen können. Also Domenica ist schuldenfrei in den Himmel oder in die Hölle gekommen.
Oh, ich hoffe, die Schulden werden da nicht gezählt, wo immer man da so eintreten darf nach dem Leben.
Ich weiß nicht, ob ich im Himmel von 100 Jungfrauen umgeben Hafenklänge hören will. Also da habe ich gehört, da soll es in der Hölle interessantere Partys geben.
Bist du religiös?
Ich bin Atheist. Ich halte mich da an John Lennon. Imagine, stell dir vor, es gäbe keine Religion. Stell dir vor, wir hätten keine Grenzen, wir hätten keine Kriegsgründe mehr. Was momentan wieder abläuft, Moslems gegen Christen, ist alles wieder ein religiöser Krieg. Also die meisten Menschen, viele, viele Millionen, sind an der Religion kaputt gegangen. Die meisten Kriege sind Glaubenskriege, fast alle.
Hm.
Und da kann ich immer nur sagen, Imagine ist das Lied aller Lieder. Wenn das stimmen würde, was er da beschwört, dann hätten wir wirklich keinen Kriegsgrund mehr.
In dem Klappentext von Wilde Zeiten steht, du bist ein Spinner und Miesmacher. Wie würdest du dich selbst bezeichnen? Bist du ein positiver oder ein negativer Mensch?
Ja, viele Leute glauben gerade, so wie ich mich verhalten habe, auch in der Schule schon ging es damals los, der Zint ist ja gegen alles. Stimmt nicht. Ich bin auch für bestimmte Dinge. Aber die werden meistens nicht so offen diskutiert. Die schlechten Nachrichten setzen sich meistens besser durch. Es gibt unter uns Journalisten ja einen Spruch, den kennst du gewiss auch, only bad news are good news. Und deswegen sind meine kritischen Ansätze immer mehr in den Medien gewesen als meine Lobhudeleien.
Das St. Pauli-Museum, das du ja gegründet hast, das ist natürlich A, Museum fürs Viertel. Aber eigentlich ist es ja irgendwie mehr, ne? Es soll ja eigentlich dieses Viertel beschreiben und begleiten, oder?
Wir nennen uns ein aktives Museum.
Genau.
Also wir sind sozusagen ein Mitmachmuseum. Wir sind ja gerade dabei, St. Pauli zum Weltkulturerbe anzumelden. Wir wollen die Idee St. Pauli, wir wollen hier kein Gebäude, kein Haus, nichts unter Schutz stellen. Wir wollen die Idee St. Pauli. Das ist Gewerbefreiheit, Religionsfreiheit, dass man alle Freiheiten, die früher hier gang und gäbe waren, als Weltkultur erhält. Mhm. Und wir tolerieren alle Leute hier auf St. Pauli, egal wessen Glaubens sie sind. Ich selber bin ja nicht gläubig, aber ich sage, wenn jemand sein Glaube wichtig ist, dann bin ich so tolerant zu sagen, glaub, was du willst, aber versuch nicht, mir deinen Glauben aufzuzwingen. Da gerätst du bei mir in den Falschen.
Von diesen ganzen Menschen, die du getroffen hast jetzt, welche haben dich am meisten beeindruckt?
Welche Menschen?
Ja.
Also Domenica hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Mich beeindruckt sehr die Frau Glunz, die jetzt das Kaffee mit Herz macht, die sogar eine Hundetafel haben. Da können die Obdachlosen ihren Hund abgeben, während sie essen. Mhm. Der Hund kriegt Hundefutter, wird versorgt, notfalls auch Tierarzt.
Das ist natürlich toll.
Und das ist eine tolle Frau. Dann gibt es hier, ja jetzt, der neueste Gutmensch hier ist ja Daniel vom Elbschlosskeller, der gerade darüber ein Buch gemacht hat, was schon vergriffen ist. Ich wollte gerade noch welche kaufen zum Verschenken.
Das war edel erschienen, ne?
Ja, die drucken es aber jetzt nach. Mhm. Das ist ruckzuck eine Woche weg gewesen. Und Daniel hat ja hier schräg rüber jetzt auch noch eine Kneipe aufgemacht. Meuterei heißt die. Mhm. Hat er ganz lustig mit Brettern das Wort Meuterei vorne auf die Fassade
geschrieben. Das ist direkt hier an der Reeperbahn, ne?
Hier,
meinst du? Oder?
Friedrichstraße, die hier reingeht, die Straße. Wenn du jetzt zur Tür rauskommst bei uns, siehst du die Meuterei da drüben. Und dann haben sie noch eins in der Gerhardstraße. Das macht er ja mit Susanna zusammen, mit seiner Partnerin. Da haben sie noch eins, das heißt Motherfucker. Da wollen sie wohl die Engländer reinlocken.
Das könnte funktionieren.
Abends ab 8 Uhr bis morgens 5 stehen ja die Mädels bei mir vor der Tür. Und die quatschen dann auch immer mich an. Nicht immer, aber es gibt eine hohe Fluktuation.
Die müssen mich doch kennen.
Ja, also. Manche kennen mich, die da länger stehen. Aber die meisten stehen da nur kurz, weil das ganze Geschäft läuft mittlerweile so scheiße. Also das Rotlicht spielt auf St. Pauli kaum noch eine Rolle. Mhm. Wir haben 7 Theater, 12 Live-Musikclubs. Und die Prostitution ist mittlerweile über ganz Hamburg verteilt. Das ist die Bild-Zeitung und die Morgenpost sind die größten Zuhälter. Die haben diese ganzen Anzeigen drin. Mhm. Und Internet. Aber die Prostitution ist mittlerweile über ganz Hamburg verteilt. Hat mit St. Pauli eigentlich nichts mehr zu tun. Nur noch depperte Touristen gehen in die Herbertstraße. Die Hamburger Puffgänger, die wissen, dass sie in der Herbertstraße vorgeführt werden. Mhm. Und die kommen dann öfters hier rein bei uns und klagen, wie sie da abgezockt wurden. Da sage ich, die Frauen brauchen auch Geld. Und du hast es auch wahrscheinlich übergehabt. Dem Geld musst du nicht nachweinen.
Dieses Museum ist definitiv eine zweite Heimat, oder?
Naja, ich bin jetzt fast 60 Jahre auf St. Pauli. Da wird das irgendwie schon heimatlich. Das ist schon klar. Weil
aber dieser Ort jetzt speziell hier?
Ich habe hier ganz spezielle Lokale, die ich schon ewig kenne. Leider hat jetzt die Schank- und Speisewirtschaft in Hamburger Berg den Besitzer gewechselt. Da war ich 50 Jahre Stammgast. Mhm. Und da habe ich mein erstes Buch vorgestellt. Da tauchte bei meiner Buchvorstellung Dagmar Berghoff auf als junges Mädchen.
Ach.
Ja, ja. Ja, die NDR-Leute, die schmücken sie immer gerne mit Feten auf St. Pauli. Mhm. Und am gleichen Tag haben wir den Song Die weißen Tauben sind müde von Hans Hartz vorgestellt. Mhm. Und der hatte beim NDR angerufen, der wollte Werbung haben für seinen Song. Und dadurch kamen dann ein paar NDR-Leute zu meiner Party und ich habe dann der Dagmar Berghoff hinter dem Kopf so Hörner aufgesetzt und habe ich noch ganz lustige Fotos von. Hab sie da ein bisschen vergackt, das hat sie gar nicht gemerkt.
Alles schöne Geschichten, aber der Blick, wie wir am Anfang ja schon feststellten, bist du ja keiner, der in der Vergangenheit festhängt, auch wenn du wahnsinnig tolle, schöne Geschichten erlebt hast und tolle Menschen kennengelernt hast, sondern der Blick ist ja irgendwie doch Richtung Zukunft. Du bist irre fleißig. Tatsächlich, jedes Jahr ein Buch kommt ja schon irgendwie hin.
Ja, voriges Jahr habe ich 5 Bücher gemacht.
Das kann man wirklich fleißig
nennen.
Ich habe
kaum glauben können. Aber dieses Jahr sind es 3, die kommen.
3 Stück.
3 Stück. Und ich habe letztens mit meinen Kindern mal gesprochen und ihnen erzählt, bevor sie mit ins Spiel kamen, was ich da alles gemacht habe. Und da sagte meine Tochter Lena, die Zweitälteste, sagt sie, also weißt du, Günther, wenn wir dich ja nicht kennen würden, würden wir dich für den größten Aufschneider von Deutschland halten. Und ich selber glaube auch, wenn ich bei Google nachgucke, was dieser Günther Zint alles gemacht hat, da sage ich, Donnerwetter, den Typ würdest du gerne mal kennenlernen.
Ja, ist auf jeden Fall Macher, ne? Also du kannst dir auf die Fahnen schreiben,
also heute
du bist
Morgen
keiner, der,
noch
sich auf die faule, der sich auf die faule Haut legt, sondern du willst bewegen und du willst machen.
Das liegt mir nicht. auf der faulen Haut liegen ist für mich viel zu langweilig.
Ich sag mal, mit über 70, 77 bist du
77? Ich werde diesen nächsten Monat werde ich 78. Mhm.
Das ist ja eigentlich ein gepflegtes Rentenalter für so viele. Das wirkt mir noch sehr unruhig bei dir.
Ja, also ich mache die Statistik kaputt. Nach dem Versorgungswerk der Presse werden Pressefotografen im Schnitt nur knapp über 60 Jahre alt. Die sterben früh. Und wir verlieren ja jedes Jahr, das weiß ich von Reporter ohne Grenzen, an die 300 Kollegen in Kriegsgebieten weltweit.
Ja.
Weil die Soldaten schießen gerne auf Kameras, weil Kameras sind ja auch zum Schießen da. Und schießen meistens Bilder von Situationen, die den Soldaten nicht so genehm sind.
Ja.
Neben mir ist im Sechstagekrieg ein Kollege gestorben. Und ein Mitarbeiter von mir, Hinrich Schulte, der war jetzt in Mexiko, da ist ein Kollege direkt neben ihm erschossen worden von der Nationalgarde bei einer Demonstration. Also die zielen gerne auf Kameras. Mhm. Aber die Kamera ist ja auch eine Waffe, die schießt ja auch. Also ich als Pazifist schieße mit einem Gerät und das ist die Kamera.
Wenn man wissen möchte, was du so treibst, du bist ja auch im Internet vertreten. Über das St. Pauli-Museum kann man nicht finden.
Ja, das macht Kalle hier, Mitarbeiter, macht dieses St. Pauli-Museums-Ding und meine Homepage und meine Geschichten im Internet, das macht mein Sohn und meine Tochter. Mhm. Meine Älteste hat mich da bei Facebook reingesetzt und
die betreut dich sozusagen Social Media mäßig. Hast du auch deine Betreuer gefunden?
Das funktioniert.
Ja?
Als wir jetzt 10 Jahre Todestag von Dominika gefeiert haben, waren über 300 Leute da und wir haben es nur über Facebook bekannt gegeben.
Findet man dich da unter deinem Namen oder Panfoto?
Nee, ich stehe beiden. Ich habe ein Portal unter Panfoto und dann habe ich ein Portal unter Günter Zint.
Da findet man Aktuelles. Ansonsten findet man natürlich, wir kommen so langsam zum Schluss, wie du merkst, den Hamburger im Netz auch unter www.derhamburger.info. Mir hat es total Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gern geschehen.
Vielleicht sprichst du mit mir einmal unseren Slogan.
Der Hamburger liebt dich.
Dich?
Ja.
Dich sowieso, weil du bist ein ganz großes, tolles Stück Hamburg. Vielen Dank für dein Schaffen und für die vielen tollen Zeugnisse, die du für uns fotografierst, damit sie nicht verloren geht.
Das war der Podcast vom Hamburger. Ihnen hat's gefallen? Weitere Folgen finden Sie auf unserer Homepage unter www.derhamburger.info. Oder Sie abonnieren unseren Newsletter, dann kommt er zu Ihnen ins Postfach geflattert. Der Hamburger, das größte Magazin der Stadt, erscheint 4-mal im Jahr und ist überall im Handel und als E-Paper weltweit erhältlich. Wir hören uns.